Und dann haben wir wirklich eine radikale Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir killen alle Optionen außer unseren eigenen Raum. Das heißt, wir cutten den Livestream.
Jesus liebt diese messy Church, ja, diese messy Gemeinde. Dann können wir nicht sagen, es ist mir alles irgendwie zu anstrengend.
Was mir Hoffnung macht, ist, wir machen nicht Kirche. Von uns hängt Kirche nicht ab. Wir haben Kirche nicht ausgedacht, verfasst, getan. Das ist Gottes Idee.
Das Digitale dient sehr stark der Information. Ich glaube am Ende, wenn es uns um Transformation geht, dann brauchen wir die persönliche Begegnung.
10 Uhr am Sonntagmorgen, der Gottesdienst beginnt, doch die Plätze bleiben leer. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist der Gottesdienst für viele verzichtbar geworden. Und die Frage stellt sich zu Recht, warum sollte ich morgens aufstehen, um in die Kirche zu gehen, wenn ich doch wann ich will und wo ich will Zugang zu allen Online-Gottesdiensten habe? Gottesdienst in der Krise, das ist das Thema für heute. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Bei uns hörst du Dinge, die du noch nie gehört hast. Mein Name ist Kim Diehl und meine zwei Gäste heute sind Professor Philipp Bartholomä. Er ist Professor für praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, und Chris Madaras. Er ist Musiker, Künstler und Pastor der Frankfurt City Church. Herzlich willkommen, Philipp und Chris. Schön, dass ihr heute hier seid.
Danke.
Chris, ich fange mal bei dir an. Du bist seit 10 Jahren Pastor in der Frankfurt City Church und ihr seid ja als Gemeinde ziemlich schnell dann auch während Corona, während es angefangen hat, auf den Online-Gottesdienst umgestiegen. Ihr habt Sonntag für Sonntag einen Livestream angeboten, also lange nachdem ihr wieder Präsenzgottesdienste veranstaltet habt. Und dann im Sommer vergangenen Jahres habt ihr euch im Leitungsteam aber bewusst dazu entschieden, den Livestream wieder zu beenden. Warum?
Also zunächst mal muss man sagen, es ist immer leichter in der Rückschau so zu gucken, was man mal gemacht hat. Es war ja erstmal ein Schock, man durfte sich nicht treffen und dann war das wirklich so, was machen wir jetzt? Okay, es gibt nicht viele Möglichkeiten, außer jetzt aufzuzeichnen, Gottesdienste vorzuproduzieren. Und dann durfte man sich langsam wieder treffen und der Stream lief noch parallel, während langsam sich die Leute wieder gesammelt haben. Das hat dazu geführt, dass als wir plötzlich geöffnet haben und gesagt haben, Leute, kommt wieder in Gottesdienst, saßen da plötzlich 20, 25 Leute von unseren 230. Und das war erstmal so ein totaler Schock, weil die Erwartung war ja, oh, alle sehnen sich nach Gottesdienst und Gemeinde und es ist ja ach so furchtbar, dass das alles nicht mehr geht und alle warten nur auf den Tag, wo man wieder kommen kann und dann ist die Bude voll und das Gegenteil war der Fall. Also man durfte wieder und die Leute blieben weg. Und das hat uns echt nachdenklich gemacht. Und dann haben wir uns als Leitungsteam zusammengesetzt. Und es war ja nun so, dadurch, dass unser Stream erfolgreich war und gut lief und eine große Reichweite hatte, war das eigentlich jetzt erstmal nicht so, wir killen den, sondern es war einfach so, wir lassen die Option weiterlaufen. Und irgendwann dachten wir aber, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen die Leute wieder sammeln. Das war dann so, sammeln und stärken, was da ist. Wir wissen ja gar nicht, wo die Gemeinde eigentlich ist. Wer guckt wo, wer sitzt wo, wer kommt zu welcher Location, gucken die Leute überhaupt. Und wir machen ja nicht Kirche für das Internet oder für die Leute außerhalb von Frankfurt, so dankbar, dass auch angenommen wurde und so viele gute Rückmeldungen wir hatten. Und dann haben wir wirklich eine radikale Entscheidung getroffen, haben gesagt, wir killen alle Optionen außer unseren eigenen Raum. Das heißt, wir cutten den Livestream. Und das war ein ganz harter Prozess. Ne? Also es gab Leute im Leitungsteam, ey, das können wir nicht machen. Der Stream ist so gut. Wir kriegen sogar Spenden von Leuten, die das in Hamburg gucken. Wir können das auf keinen Fall machen. Und denkt an die Leute, die nicht kommen wollen oder nicht kommen können. Aber wir haben dann gerungen und gesagt, wir machen das jetzt. Und ab jetzt, ab nächsten Sonntag. Und das gab große Diskussionen. Es war erstmal, warum nehmt ihr uns den Stream weg? Aber tatsächlich, am übernächsten Sonntag war die Bude wieder voll und nach sind die Leute wieder gekommen und wir konnten wieder sammeln, wir konnten die Leute wieder zusammenholen, wieder ein Gefühl dafür kriegen, wer überhaupt da ist. Und jetzt ein halbes Jahr später würde ich echt dankbar sagen, es war die richtige Entscheidung.
Das, was du beschrieben hast, dass Leute immer weniger in den Gottesdienst gekommen sind, das sehen wir auch in anderen Kirchen. Und ich lese da einfach mal ein paar Statistiken vor. zu den Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern aus den verschiedenen Kirchen. Und zwar in den evangelischen Landeskirchen besuchen inzwischen nur noch 3% der Mitglieder regelmäßig den sonntäglichen Gottesdienst. In der katholischen Kirche sind es immerhin 4%, aber es ist trotzdem wahrscheinlich nicht das, was wir uns wünschen würden. Und in den Freikirchen im Bund FEG ist laut der aktuellen Gemeindestatistik des Bund FEG 2019 rund 43.000 regelmäßige Gottesdienstbesucherinnen und Besucher. Und nach der Corona-Pandemie waren es nur noch 27.000. Also wir sprechen da über einen Verlust von 13.000 Besuchern, die regelmäßig nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Und da würde ich einfach dich, Philipp, mal fragen, wie ordnest du diese Zahlen ein? Befindet sich der Gottesdienst deiner Meinung nach in einer Krise?
Also bleiben wir mal bei den Freikirchen. Das ist so ein bisschen mein Bereich, wo ich mich am besten auskenne. Da stellt man dann schon fest, alle haben, wie Christus gesagt hat, ne, erwartet nach der Corona-Pandemie, ne, Lockdown vorbei, alle sehnen sich nach Gemeinschaft, wollen wieder zusammenkommen. Social Distancing hat uns nicht gut getan. Ne? Wir sind alle irgendwie hyper, dass wir wieder irgendwie zusammenkommen. Und das ist nicht passiert. Und das zeigen jetzt zum Beispiel die aktuellen Zahlen der freien evangelischen Gemeinden, die gleichzeitig aber auch sagen in derselben Statistik, wir haben über 20.000 Klicks pro Sonntag in unseren Gemeinden, also im digitalen Format. Und jetzt kann man sagen, und so wird es oft geframed oder interpretiert, wir haben unsere Reichweite erhöht. Ne? Auch das ist euch ja vor Ort so gegangen, wir haben größere Reichweite. Das kann man zunächst mal positiv wahrnehmen, aber ich würde schon sagen, mir selber macht das mehr Sorge, dass wir eben in den Präsenzgottesdiensten doch deutliche Rückgänge haben.
Was würdest du sagen, was sind die Gründe für diesen Rückgang?
Meine Interpretation ist, dass wir an der Stelle Corona als ein Trendverstärker haben, so würde ich das mal formulieren, dass wir an manchen Stellen die Früchte ernten von manchem, was schon lange im Blick auf Gottesdienst ein bisschen in Schieflage ist. Wir haben im Blick auf den Gottesdienst, glaube ich, zu sehr oder im Blick auf Gemeinde grundsätzlich betont, na, es geht um unseren persönlichen Glauben, unsere Beziehung zu Jesus. Gemeinde ist dann irgendwie nice to have, war für viele, glaube ich, eine Gewohnheit, so habe ich das wahrgenommen, weiß nicht, wie euch das vor Ort ging. Und dann hat Corona eine neue Gewohnheit geschaffen, nämlich die Gewohnheit, ich kann auch zu Hause so im Pyjama mit meinem Latte Macchiato irgendwie auf dem Sofa irgendwie das Ganze verfolgen. Und die Gewohnheit sozusagen hat dann die Oberhand gewonnen. Und Gemeinde hatte schon viele Jahrzehnte, es hat vor Corona Bücher gegeben, so, ne, wie kann ich Christ sein, ohne in die Gemeinde zu gehen, ohne in den Gottesdienst zu gehen. Also nichts komplett Neues, aber Corona hat es verstärkt, hat einen Ausweg vielleicht gezeigt, vielleicht kann man es so auch formulieren. Und deswegen sind viele Leute, glaube ich, an der Stelle auf der Strecke geblieben, waren vielleicht vorher schon innerlich ein Stück weit distanziert von Gemeinde, aus unterschiedlichen Gründen, manches sicher auch nachvollziehbar. Und dann hat Corona sozusagen die Tür geöffnet und die Distanz hat sich vergrößert.
Chris, wenn du jetzt an konkrete Personen aus deinem Gemeindeumfeld denkst, kannst du da Philipps Perspektiven irgendwie ergänzen? Also welche Einwände oder Gründe begegnen dir für Menschen, die nicht mehr in den Präsenzgottesdienst kommen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist so, jetzt lehne ich mich vielleicht aus dem Fenster, aber wenn ich jetzt nicht Pastor wäre und nicht hingehen müsste, würde ich für mich selber die Hand ins Feuer legen, dass ich jeden Sonntag diese Motivation aufbringen könnte. Also es ist, ich will ja auch gar nicht so auf die Leute zeigen und sagen so, ey, warum seid ihr nicht da? Es ist schon eine tiefer liegende Frage, so zu fragen, wo bleibt meine Freude am Glauben? Wo ist die Freude an Jesus? Warum hat Gemeinschaft, gemeinsames Singen, gemeinsames Gott anbeten, sich ums Abendmahl versammeln, warum nimmt das seit Jahren ja auch schon vor Corona immer mehr ab? So, ne? Und das ist vielleicht so die Frage, die da drunter liegt, zu sagen, okay, jetzt ist es evident, jetzt liegt es irgendwie auf dem Tisch. Es fühlt sich schon an wie eine Krise an manchen Stellen. Aber da tiefer zu fragen, zu sagen, wo kann man da ansetzen, um diese Sehnsucht und diesen Hunger wieder zu wecken?
Ja, ich würde sagen, das ist eine Frage, wo kann man da ansetzen oder warum nimmt es ab? Und eine andere Frage wäre ja, warum ist es überhaupt ein Problem? Also warum problematisieren wir das? Warum sprechen wir von einer Krise? Man könnte ja auch einfach sagen, Im Zuge der Digitalisierung wird alles digitaler, auch die Kirche ist vielleicht sogar wirtschaftlicher. Ne? Man spart an den Kosten für die Pastoren, für das Gebäude und so weiter. Warum denken wir nicht komplett um und verlagern es in die digitale Welt? Also was macht den Präsenzgottesdienst so wichtig, Philipp?
Ich glaube, wir müssen uns darüber klar werden, was Gemeinde ist. Also das ist die Grundsatzfrage. Was ist Gemeinde? Was soll Gemeinde sein? Und deine Frage zielt ja auch danach, warum ist die persönliche Gemeinschaft, die Begegnung dabei so wichtig? Und wenn wir da in die Bibel schauen, dann merken wir, dass das persönliche Zusammenkommen ist so die Grundvoraussetzung, ja, für gemeinschaftliches Leben, ist die Grundvoraussetzung dafür, gemeinsam zu wachsen. Ich glaube, wir müssen neu in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, irgendwie deutlich machen, dass Gemeinde tatsächlich nicht nur dieses nice to have ist, sondern wirklich als Körper, als Leib Jesu leibhaftig irgendwie zum Christsein dazugehört. Also nochmal den Leuten klar machen, wenn wir sagen, wir sind Leib Christi und Jesus selber einen realen Leib hatte und in dem Sinne Mensch wurde, dann ist das übertragbar auch auf seinen Leib. Das heißt, wir sind real in dieser Welt und wir brauchen dieses ganz persönlich, leibhaftig Nahbare, um das zu sein, was Jesus von uns möchte. Und dann muss uns klar sein, wenn ich mich davon dann distanziere, ja, also Paulus benutzt dieses Bild des Leibes, die unterschiedlichen Glieder, wenn ich da einfach eine Hand abhacke, dann ist es weder für den blutenden Körper gesund, noch hat die abgehackte Hand eine sehr lange Lebenserwartung. Und das mal zu durchdenken und sagen, das sind die Bilder, die Bibel benutzt, das Bild der Familie. Ja, natürlich ist Familienleben auch online bis zu einem gewissen Grad vorstellbar. Ich freue mich auch, wenn ich unterwegs bin, dass ich über FaceTime abends noch mit meiner Frau und meinen Kindern kurz einen Tag Revue passieren lassen kann. Aber das kann nie ein Ersatz sein für gesundes Familienleben. Da muss mehr rein und Gemeinde muss an der Stelle mehr sein. Und wir müssen eine Etage tiefer gehen und erstmal klar werden, was ist Gemeinde? Das wäre für mich mal so die erste Frage.
Genau, aber ich finde auch, die Frage zeigt ein bisschen die traurige Situation. Also wenn wir jetzt sagen, ich meine, Paulus spricht die Leute immer mit Geschwistern, Geschwister, Brüder und Schwestern. Na, also es ist eine Familie, es sind Geschwister. Man würde die Frage ja nie stellen, so, also warum verlagert man nicht einfach das Familienleben ins Digitale, was ist jetzt eigentlich so das Problematische daran? Oder eine Fernbeziehung mit meiner Frau so über, ist doch gut, dass das auch so geht und die Technik haben wir ja. Und das stimmt natürlich, es ist ein riesen Geschenk, dass wir das nutzen können, aber es ersetzt ja nicht mal annähernd eine echte Berührung, ein Zusammenkommen, ein intaktes Familienleben. Und zu dem intakten Familien gehört ja auch nicht nur das alles, was schön ist, sondern auch das Streiten, das Versöhnen lernen, das Konflikte aushalten, all das, was auch unangenehm ist. Aber Familie kann ja nicht digital stattfinden und eine Ehe kann nicht digital stattfinden. Und deswegen bin ich fast traurig über diese Frage, dass diese Diskussion überhaupt so geführt wird. Naja, also können wir jetzt nicht auch in Zukunft einfach dann Digitalkirche sein oder sowas? I don't get it. Also was soll die Frage? Ne? Also wenn das stimmt, was du gerade gesagt hast, dass wir ein Körper sind, dass wir Geschwister sind, dass dasselbe Blut durch uns durchfließt, dass wir denselben Herrn haben, denselben Kopf haben. Also wenn diese Metaphern Realität abbilden, dann ist diese Frage eigentlich absurd, ob das obsolet wird, dass wir uns irgendwie physisch treffen.
Ja, ja. Also ich glaube, Jüngerschaft, ne? Also nochmal vom Ziel her gedacht, Jüngerschaft ist nicht über digitale Kanäle denkbar. Aber mir ist vor kurzem nochmal so ein Zitat in die Hände gefallen von einem Erlanger Theologen, der gesagt hat, das christliche Leben ist auf Jesu Wort hören, ihm im Gebet antworten und zwar zusammen mit der versammelten Gemeinde und das Ganze regelmäßig und dauernd. Jetzt kann man über Jüngerschaft sehr komplex reden und in alle Verästelungen gehen, aber das sind die Basics und das hat mir nochmal gezeigt, so wie fundamental das persönliche Zusammenkommen ist, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Und dann haben wir Hebräer 10, 24, 25, wo deutlich wird, wir tragen Verantwortung füreinander, ja, nehmen Anteil aneinander und deshalb ist es wichtig, die Versammlungen nicht zu versäumen, wie sich einige angewöhnt haben, steht da. Und das ist genau unsere Situation. Ja, also der ganz alte Hebräerbrief wird super relevant. Wir haben uns das angewöhnt, aus Bequemlichkeit vielleicht, aus auch nachvollziehbaren Gründen, aus Enttäuschung gegenüber der Gemeinde. Ne? Aber Gottes Wort macht sehr deutlich an der Stelle, Versammlung nicht versäumen, wir brauchen einander. Und all das, was das Neue Testament darlegt, wie wir füreinander da sein sollen, ne? Einander dienen, einander lieben, Versöhnung leben, all das ist digital bestenfalls in Ansätzen möglich. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir wachsen wollen im Glauben, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, das wäre auch noch so ein Aspekt. Ne? Jesus liebt diese messy Church, ja, diese messy Gemeinde, dann können wir nicht sagen, es ist mir alles irgendwie zu anstrengend, da liegen mir ein paar Leute irgendwie quer, ja, da muss ich mich irgendwie öffnen, sondern das ist die Gemeinde, die Jesus liebt, für die ist er gestorben. Und wenn wir uns von dieser Gemeinde distanzieren, würde ich pointiert sagen, dann distanzieren wir uns von Jesus. Also das wären so, sagen wir mal, in der Summe für mich die theologischen Aspekte, die damit reinspielen, die uns sozusagen eine gute Grundlage liefern, um dann das zu tun, was ihr getan habt, ne? Entscheidungen treffen und mit einer Gemeinde ein Stück ringen und sagen, was ist hier gut und was nicht.
Was mir da aber nochmal auch wichtig ist, gerade mit dieser Hebräerstelle auch, da bin ich ein bisschen empfindlich, weil, keine Ahnung, in manchen konservativen Kreisen war das so der Holzhammer, so hier, wenn du die Versammlung versäumst, ja, wenn du nicht da bist, und auch da müssen wir jetzt aufpassen, auch als Pastoren und so, dass wir jetzt nicht sagen, wir schimpfen auf die Leute, die wegbleiben. Aber
ich meine, Leute haben ja auch gute Gründe, um genau, wegzubleiben. Also wir denken an ältere Punkt. Menschen, die überhaupt nicht in die Gemeinde
kommen. Aber nicht nur das,
kommen.
Sondern auch, warum, was sagt das über die Familie aus, dass die Geschwister sagen, ach komm, mir reicht das eigentlich mit dieser halben Stunde FaceTime, muss ich nicht mehr hingehen. Ne? Also das sagt ja auch was über die, warum empfinden Menschen das überhaupt so? Also würden wir das auch anders leben, das Familie sein, das einander tragen? Einander
wie würde dieses anders Leben aussehen?
Na, was ich spannend finde, jetzt mal aus meiner Sicht als Musikpastor, das ist so mein Schwerpunkt, ist die Musikarbeit zu machen. Was ich vor Jahren mal entdeckt habe, ist, dass die einzigen zwei Stellen im Neuen Testament, wo es um Singen geht, bei Paulus, das ist einmal im Epheserbrief, 5. Kapitel, und dann ähnlich die Stelle nochmal in Kolosser 3, Vers 16, da steht dieses Einander. Also das ist total spannend. Also da heißt es, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wachsen, oder ne? Also lasst die Botschaft von Christus sich voll entfalten unter euch, das geht ja auch schon mal nicht alleine, dann helft einander auf den richtigen Weg, lehrt einander mit aller Weisheit und dann direkt dran singt einander, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und mit von Gottes Geist eingegebenen Liedern. All das ist mit diesem Einander ganz stark fokussiert. Es gibt kaum eine Stelle, wo es heißt, mein Jesus und ich in der Anbetung, das hat seinen Platz, aber im Gottesdienst, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Gottesdienst feiern, hat das Einander im Blick. Und ich, wie das konkret aussieht, muss ich immer wieder neu formen. Aber wenn ich zum Beispiel in der Anbetung mit einer Haltung in den Gottesdienst reingehe, dass ich weiß, ich singe für meinen Bruder, ich singe für meine Schwester und ich brauche die Stimme meines Bruders und meiner Schwester und es geht nicht um eine Performance von einer super Lobpreiszeit, die irgendeine Band da vorne macht und wo ich dann sage, war gut oder war schlecht, sondern wir singen einander. Und das finde ich, hat meine Lobpreisarbeit auch nochmal auf den Kopf gestellt, dass ich sage, ich brauche das Singen der Geschwister, meine Stimme ist da auch ein Teil von, aber es geht auch, dass wir zusammen zu Gott und füreinander zur Erbauung, zur Vertiefung, zum Erleben singen. So.
Kannst du da einen konkreten Moment irgendwie so beschreiben, wo du das persönlich erlebt hast?
Genau, also ich denke, wenn Leute dann aber das tatsächlich wieder erleben, dass sie zum Beispiel, wenn man die Musik so gestaltet, dass man die Gemeinde singen hört, ne, das fängt ja schon manchmal damit an, man hat Gottesdienste, da ballert einfach eine Band alles drüber und die Kirche hört sich selbst nicht mehr singen. Und meine Beobachtung immer und immer und immer wieder ist, wenn ich die Musik so aufstelle, dass die Gemeinde ihr Lob artikulieren kann und singt, das ist Wahnsinn, was dann da passiert. Also wenn die Gemeinde die Vielstimmigkeit selber überhaupt erstmal hört, das hat so eine Kraft. Und wenn Leute das dann wieder erleben, dann kommt langsam wieder der Appetit zu sagen, ich glaube, ich muss da hingehen. Das ist was völlig anderes, zusammen Gott anzubeten und diese Stimmen zu hören. Und es sind manchmal ganz banale Sachen, ne? Dass mal die Band in einem Chorus Klappe hält, aufhört zu spielen und mal die Gemeinde einen Chorus a cappella singen lässt. Ne? Das sind Momente, die sind zutiefst berührend. Nicht, weil es dann auf einmal musikalisch makellos und großartig ist, sondern weil du hörst, wie die einzelnen Geschwister ihr Lob, ihr Herz ausgießen plötzlich. Ne? Und das sind Momente, da kann ich manchmal gar nicht in die Menge gucken, weil das so berührend ist, zu sehen, was die Leute für eine Geschichte mitbringen, ihre Freude, ihr Leid und dieses Dennoch und wir beten zusammen an. Das ist mit nichts zu ersetzen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, solche Momente im Gottesdienst, kreieren ist das falsche Wort, to facilitate, wie sagt man, Raum dafür zu schaffen, dass sowas passieren kann. Und wir mit dieser demütigen Haltung, auch als die, die den Gottesdienst gestalten, reingehen, sagen, wir schaffen Räume, wir lassen Lücken für Schweigen, für Singen der Gemeinde. Wir arrangieren die Lieder so, dass sie überhaupt singbar sind und nicht irgendwie nur für die Superstars in irgendeiner Range, wo keiner mehr mitsingen kann. Also das sind so Kleinigkeiten, aber letztlich glaube ich auch, dieses Raum schaffen für Gottes Wirken, das ist vielleicht auch der Schlüssel dann wieder, diese Sehnsucht zu wecken, dass Leute, die das wieder kosten, wieder Lust kriegen.
Und was sagt ihr jemanden, der jetzt sagt, in meiner Ortsgemeinde, wo ich bin, da gibt's keine Band, da gibt's nicht sowas, wo irgendwie Raum dafür geschaffen werden würde, so eine Art von Musik zu haben, oder die Predigt ist so schlecht, ich krieg viel bessere Predigten im Internet. Was würdet ihr so einer Person sagen?
Ich glaube, die Frage ist am Ende gar nicht, ne? Ist da die Band jetzt so Hammer? Chris hat ja angedeutet, manchmal kann die Band sogar hinderlich sein. Ich würde wieder zurückgehen zu der Frage an der Stelle, was ist Gottesdienst? Das, was Chris eben beschrieben hat, zeigt am Ende, es ist erlebbar an manchen Stellen, dass Gottesdienst eben mehr ist als nur der einzelne Individualchrist geht aus Gewohnheit irgendwo hin und erlebt eine mal mehr, mal weniger gute Predigt, ja, und singt mit mal besserer, mal nicht so guter Begleitung, sondern hier kommt der Leib Jesu zusammen, der in der Unterschiedlichkeit, wie er zusammengewürfelt ist, also gerade weil das nicht alles so mega homogen ist, bildet ein Stück einen Vorgeschmack des Himmels, ja, und trifft sich auch eben als Gemeinschaft mit vielen anderen, die das früher gemacht haben in der Geschichte. Ja, also die Geschichte Gottes beginnt nicht mit uns. Wir sind nicht die Ersten, die Gottesdienst feiern. Und auch während wir Gottesdienst feiern, feiern in Frankfurt noch zig andere Gemeinden Gottesdienst in ganz Deutschland und global an diesem Tag. So, und wenn wir das transportiert kriegen, dann transzendiert sozusagen der Gottesdienst das ganz persönliche Erleben. Ja, das ist noch keine Lösung auf die Frage, was mache ich, wenn ich dauerhaft irgendwie konfrontiert bin mit Predigten, die mich nicht satt machen. Ja, das wäre noch mal eine andere Frage. Die Lösung kann aber nicht sein, ich gehe nicht mehr hin, konsumiere die Predigt des Best Preacher in Germany und bleib für mich allein, weil dann die ganzen anderen Aspekte, wie wachse ich im Glauben, ne, wie diene ich auch anderen Teilen des Leibes und so weiter, das fällt dann alles weg und das ist am Ende schädlicher, als mal eine Weile vielleicht mit nicht ganz High-End-Predigten irgendwie zu leben, so schade das ist, ich bin sehr für gute Predigten, ja, aber da einfach nochmal zu gewichten. Also ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass das Digitale dient sehr stark der Information. Ja, und das kann auch eine gute Predigt, die kann mich inspirieren, auch informieren. Ich glaube am Ende, wenn es uns um Transformation geht, dann brauchen wir die persönliche Begegnung im Gottesdienst und darüber hinaus. Wir brauchen die Beziehungen. Ich mache die Erfahrung, die Gemeinden, die gar nicht so sehr nur auf den Gottesdienst gesetzt haben, sondern auf Beziehungen im Gemeindeleben, sind auch, was den Gottesdienst angeht, besser durch die Pandemie gekommen. Da kommen die Leute leichter zurück, weil es nicht der Gottesdienst, der sie zieht, es ist nicht die Hammerpredigt oder das Live-Musikerlebnis, das sie zieht, sondern die Tatsache, dass sie mit Brüdern und Schwestern als Familie in engen Beziehungen leben, teilen und gemeinsam unterwegs sind.
Das haben wir auch erlebt, dass manche Kleingruppen sind enorm zusammengewachsen in der Zeit. Also die Kleingruppen haben ein ganz anderes Gewicht bekommen, weil vieles zentral nicht mehr lief mit sich treffen. Es hat nicht überall funktioniert, manche Kleingruppen sind auch auseinandergefallen. Die haben gesagt, es hat gar nicht mehr geklappt, sich über Zoom zu treffen, Motivation war raus, Kleingruppe existiert nicht mehr. Aber manche haben wirklich angefangen, einander zu helfen, füreinander einzukaufen, füreinander einzustehen, Leben zu teilen, einander zu ermutigen. Also da gebe ich dir auch recht, wir müssen auch weg von dieser Zentralfokussierung alles muss in diesem einen anderthalb Stunden Gottesdienst passieren und darauf beschränkt sich Kirche, das kann auch nicht sein.
Zum Abschluss vielleicht noch, Chris, an dich die Frage, was gibt dir Hoffnung? Also gerade auch trotz der Zahlen, die wir jetzt vorher genannt und gesehen haben oder die du auch erlebt hast, was gibt dir Hoffnung, weiterzumachen? Warum stehst du jeden Morgen auf?
Philipp, du hast es gerade gesagt, was mir Hoffnung macht, ist, wir machen nicht Kirche. Von uns hängt Kirche nicht ab. Ja, wir haben gestern am Schluss des Gottesdienstes das Glaubensbekenntnis gesprochen und da ist es, ich glaube an die eine christliche Kirche, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das steht im zentralen Glaubensbekenntnis drin. Wir haben Kirche nicht ausgedacht, verfasst, getan. Das ist Gottes Idee. Es ist seine Idee, dass er sich selbst durch die Kirche verkörpern will, was an sich schon irgendwie mindblowing ist. Und ich habe mich erinnert gestern dann an den Song von Rich Mullins. Der hat das Glaubensbekenntnis vertont und dann singt er im Chorus I did not make it, it is making me. It's the very truth of God, not the invention of any man. Also das Glaubensbekenntnis macht mich nicht, ich das Glaubensbekenntnis. Und ich glaube, das ist auch ein hoffnungsmachender Gedanke für Kirche. Ich meine, Kirche wird die Zeiten überdauern. Es überdauert unsere Ideen von Strategien und von, ob wir es gut oder schlecht machen. Und das klingt vielleicht banal, aber das gibt mir Hoffnung, dass ich weiß, es hängt auch letztlich jetzt nicht von mir ab, wie wir diese Krise überwinden, was Gott als nächstes für uns hat, sondern wir sind Kirche. Und das gibt mir so einen Mut und so eine Hoffnung, dass ich sage, das ist vor mir weitergegangen, wird nach mir weitergehen. Und ich bin einfach dankbar und es ist ein Privileg, dass ich für eine Zeit der Kirche dienen kann, hilfreich sein kann. Aber es hängt nicht so sehr an mir, an uns, die wir irgendwie Pastoren sind oder was auch immer.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke für eure Offenheit und Ehrlichkeit.
Danke.
Gottesdienst in der Krise, das war unser heutiges Thema. Wir haben ein Plädoyer für den Präsenzgottesdienst gehört und darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Gemeinschaft, als Gemeinschaft regelmäßig zusammenzukommen. Denn um echte Transformation zu erlangen, braucht es die persönliche Beziehung, braucht es das Gegenüber. Glaube hat immer etwas mit realer Begegnung zu tun. Nächsten Monat geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.